Autoren, Pädagogen und Komponisten, Dichter und Denker aus Erfurt, vorgestellt im Bibliotheksdialog in der Bibliothek des Augustinerklosters zu Erfurt mit Richard Schäfer und Dr. Michael Lutscheid.
Zu dieser Sendung begrüßen wir auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg.
Herzlich willkommen zum nächsten Bibliotheksdialog. Heute haben wir uns einen Mann vorgenommen, der zumindest in Erfurt eine Straße hat am Herrenberg. Herr Dr. Lutscheid, schön, dass Sie da sind. Es geht um Kaspar Stieler. Eine der herausragenden Persönlichkeiten im 10. und 18. Jahrhundert, über die wir heute sprechen wollen und sprechen müssen, weil seine Leistung ragt ja über vieles hinaus und er hat viele Werke geschrieben. Und wir wollen im Verlauf der Sendung einiges mal zu seiner Biografie und zu seiner Leistung hier herausarbeiten. Stieler ist ein Erfurter, kommt aber nicht aus einfachen Verhältnissen, sondern aus einer Patrizier- und Apothekerfamilie.
Ich würde zunächst mal vorausschicken, dass wir heute in der Tat über einen Mann sprechen, der keine lokale Größe ist, sondern der im Rahmen der deutschen Literatur des 17. Jahrhunderts zu den herausragenden Autoren zählt und so auch wahrgenommen wird in der Forschung. Und umso schöner ist es, kann man vielleicht sagen, dass dieser bedeutende Autor hier aus Erfurt stammt. Sie haben schon ganz richtig angedeutet, Stieler kommt aus gut situierten Verhältnissen. Er ist 1632 geboren worden hier in Erfurt, am 25. März in der Kaufmannskirche getauft. Sein Vater war Apotheker, Ernst Stieler, der sein Geschäft, sein Apothekenladen im Haus zum Regenbogen in der Schlösserstraße hatte und also die Voraussetzungen ganz gut waren, um dem jungen Kaspar eine entsprechende Bildungslaufbahn dann auch zu eröffnen. Der Vater ist allerdings gestorben, als Kaspar Stieler noch sehr klein war. Im Jahr 1635, also 3 Jahre nach der Geburt, stirbt der Vater. Die Mutter hat 3 Jahre später dann nochmal geheiratet, wieder einen Apotheker, Johann Martini, sodass die Familientradition sozusagen gewahrt blieb.
Er hat dann hier in Erfurt die Schule besucht, die Gemeindeschule an der Kaufmannskirche. Ist er da schon durch besondere Fähigkeiten aufgefallen?
Darüber weiß man eigentlich nichts. Das ist auch eher eine Vermutung oder würde den Gepflogenheiten entsprechen, dass Kaspar Stieler die Schule an der oder in der Heimatgemeinde besucht hat. Das ist im Grunde genommen nicht dokumentiert. Und insofern kann man auch nicht sagen, dass er da besonders aufgefallen ist. Aber man kann davon ausgehen, dass er sicher so im Alter von 6 oder 7 Jahren diese Schule besucht hat. Und dann wissen wir auf jeden Fall bis zum 10. Lebensjahr, weil er dann, das ist nachgewiesen, ab 1642 das Ratsgymnasium hier in Erfurt besucht hat.
Nun beginnt seine dichterische Laufbahn aber gar nicht mit dem Studium der Literatur, sondern er studiert als erstes Medizin.
Ja, also Stieler hat, wie gesagt, das Ratsgymnasium besucht, daneben auch ab 1645 noch Privatunterricht erhalten durch einen Pfarrer, Jakob Ilgen. Und von diesem Jakob Ilgen hat er mutmaßlich das Dichten in deutscher Sprache gelernt. Jakob Ilgen hat selbst Gelegenheitsgedichte geschrieben, die man beispielsweise in Erfurter Leichenpredigten oder auch in Hochzeitsschriften finden kann. Und Jakob Ilgen war Student in Wittenberg und hat dort mutmaßlich auch bei dem Poetikprofessor Augustus Buchner Vorlesungen gehört. Er schreibt sehr flüssige Verse und es ist naheliegend, wenn er Stieler Unterricht erteilt hat, dass der junge Kaspar Stieler auch in die deutsche Dichtkunst bei ihm eingeführt worden ist. Das Studium als solches ist in der Tat ein Medizinstudium. Ab 1649, 1648 zunächst in Leipzig für kurze Zeit. Im gleichen Jahr noch kommt Stieler nach Erfurt zurück und setzt das Studium an der hiesigen Universität fort. Warum dieser rasche Wechsel erfolgt ist, ist nicht ganz klar. einer der frühen Biografen, ein Mann, den wir immer schon mal angesprochen haben, Just Christoph Motschmann mit der Affordia Literata, vermutet, dass der Pennalismus, also dieses Studentenunwesen, das auf den kursächsischen Universitäten besonders verbreitet war zu dieser Zeit, dazu geführt hat, dass Stieler also schnell nach Erfurt zurückgekehrt ist, um sich diesen Verhältnissen nicht auszusetzen.
Er geht dann nach Gießen, ja?
Ja.
Und wird dann auch, wenn ich das richtig sehe, wegen Schlägereien von der Universität verbannt oder weggeschickt oder wie muss man das sagen?
Ja, also relegiert im Sinne, also er darf das Studium dort nicht fortsetzen. Ihm wohlgesonnenen Biografen schreiben, dass er also unschuldig in diese Affäre hineingeraten ist. Schlägereien ist ein Begriff, der ist weit auslegbar, ob das Auseinandersetzungen mit den Fäusten gewesen sind oder aber ob hier Duelle gemeint sind, die ja verboten waren, ist nicht ganz klar. Die Universitätsakten in Gießen sagen aber, dass er durchaus einer der Hauptakteure gewesen ist in diesen Dingen und demzufolge wohl mit Recht auch von der Universität dann verwiesen wurde.
Wahrscheinlich war er ein talentierter Fechter.
Das ist gut möglich, ja, dass er sich das angeeignet hat. Die Studenten mochten solche Dinge ja. Man weiß das ja auch aus Jena beispielsweise im 18. Jahrhundert. Die gingen gerne mit dem umgeschnallten Degen. Ja. Das war so ein Statussymbol natürlich. Und das ist vorstellbar, dass Stieler auch dahin tendiert hat.
Deswegen auch schlagende Verbindungen.
Genau, daher kommt das, ja.
Mhm. Stieler geht aber dann nach Königsberg, wird dort Hauslehrer und studiert dort auch weiter.
Ja, also der Wechsel in das Preußische mag zwei Ursachen haben. Zum einen war er natürlich ein bisschen ins Zwielicht geraten durch die Affäre in Gießen und man könnte sich auch gut denken, dass er den näheren Umkreis seiner Heimatstadt, seiner Herkunftsregion verlassen wollte. Und er hat sich wohl auch ausgemalt, dass es ganz gute Anstellungsverhältnisse in Preußen geben könnte, dass dort Bedarf an talentierten jungen Leuten sein würde. So beginnt er seine Laufbahn auch zunächst einmal in Preußen 1651 als Hauslehrer auf einem Rittergut in der Nähe von Königsberg, wo er sich den Lebensunterhalt ganz offensichtlich verdient. Und 1653 wird er dann an der Universität in Königsberg immatrikuliert. Er hat Jurisprudenz studiert, daneben aber auch theologische Vorlesungen besucht und insbesondere auch Rhetorikveranstaltungen bei dem berühmten Valentin Thilo, einem der herausragenden Rhetoriklehrer in dieser Zeit.
Dichter und Denker aus Erfurt. Vorgestellt im Bibliotheksdialog des Stadtgespräches mit Dr. Michael Lutscheid und Richard Schäfer. Kaspar Stieler entstammt einer Erfurter Apothekerfamilie und war deshalb zunächst einmal für ein Medizinstudium vorgesehen. In Erfurt und Gießen versuchte er sich darin, scheiterte aber wegen eines Duells. So kam er nach Königsberg, wo er an der Venus arbeitete, und nach Hamburg.
Stieler ist also in Königsberg, ist dort an der Universität immatrikuliert, wird aber dann in kriegerischen Zeiten auch in die Kriegshandlungen unmittelbar mit einbezogen.
Er hat das Studium in Königsberg beendet ohne formalen Abschluss. Das ist aber in dieser Zeit durchaus üblich, dass man keine akademischen Grade erwirbt. Und er hat sich dann anwerben lassen für das kurbrandenburgische Heer und hat in Preußen im sogenannten Ersten Nordischen Krieg als Soldat mitgekämpft. Da ist sicher auch ein ganzes Stück Abenteuerlust dahinter. Man wird ganz gut bezahlt als Soldat in dieser Zeit. Er ist so eine Art, durch seine juristischen Vorkenntnisse, so eine Art Jurist im Heeresdienst gewesen, hat darüber später auch ein Buch geschrieben, über die juristische Praxis in den Heeren dieser Zeit, und war also bis 1657 aktiv in diesem Krieg gegen Schweden beteiligt.
Also hat er nicht nur friedliche Zeiten, sondern auch kriegerische Zeiten hautnah erlebt. Und das sind sicherlich Erfahrungen, die ihm dann später auch in seiner Arbeit weitergeholfen haben.
Also ganz sicher macht ein solches Leben, so ein häufiger Ortswechsel, auch Bekanntschaft mit entfernten Gegenden, natürlich den Horizont größer, und vieles aus den Erfahrungen fließt dann natürlich in das Schreiben ein. Das kann man annehmen. Man muss sagen, in dieser Zeit des Studiums in Königsberg und auch des Kriegsdienstes dann sind aber literarische Werke entstanden, die etwas später dann veröffentlicht werden. Also Stieler ist immer aktiv gewesen als Schreibender auch. Das ist also nicht das bloße Soldatenleben gewesen, sondern er hat ganz offensichtlich literarische Interessen verfolgt, auch in dieser Zeit.
Dann unternimmt er eine Bildungsreise und da ereilt ihn das Militär aber von der anderen Seite.
Ja, also der Plan ist ganz offensichtlich, durch Europa zu reisen, eine Bildungstour zu machen. Stieler ist in Bremen gestartet, er hat eine Zeit lang sich in Hamburg aufgehalten, nachdem er aus Preußen weggegangen war. Hat dort vor allen Dingen die in der preußischen Zeit entstandenen Gedichte gesammelt, geordnet, für die Drucklegung vorbereitet und bricht dann 1658 von Bremen aus, wie gesagt, zu einer Bildungsreise auf und gelangt zunächst bis nach Paris, hat dort Sprachstudien getrieben, das überliefert er selbst in seinen Schriften, und auf der Weiterreise dann durch Frankreich wird er aufgegriffen sozusagen und in die französische Armee gepresst. Also er wird zwangsrekrutiert und er muss als Soldat gegen die Spanier kämpfen, wird in die Festung Rosas am Mittelmeer gebracht und dort sozusagen als Soldat festgehalten. Und erst 1659, nach Abschluss des sogenannten Pyrenäenfriedens, kommt er dann frei, wird aus dem französischen Heer entlassen und kann letztlich die Bildungsreise, als die das Ganze mal gedacht war, dann auch fortsetzen.
Dann kommt er 1661 nach Erfurt zurück, bleibt aber auch hier nicht lange.
Dazwischen liegen ja noch ein paar Jahre, in denen Stieler also nach der Entlassung aus der französischen Armee durch Südfrankreich gereist ist, durch Italien, er ist in Rom gewesen beispielsweise, in Mailand, und über die Schweiz kehrt er dann schließlich nach Deutschland zurück. 1661 ist er wieder in Erfurt, lässt sich dann aber nochmal immatrikulieren an der Universität in Jena, ganz offensichtlich um die juristischen Kenntnisse, die er in Königsberg erworben hat, aufzufrischen. Er ist ja auf der Suche nach einer Anstellung. Er muss ja von etwas leben sozusagen. Vom Schreiben kann man nicht leben. Freie Autoren gibt es nicht in dieser Zeit.
Damals wie heute.
Ja. Insofern muss er sich einen Brotberuf suchen, und er hat ganz offensichtlich die Vorstellung, dass er mit den juristischen Kenntnissen eine entsprechende Stelle finden kann. Und das klappt ja dann auch. 1662 wird er Kammersekretär am Hof der Grafen von Schwarzburg-Rudelstadt.
Eine wichtige Arbeit für ihn, aber wahrscheinlich auch für die Grafen von Schwarzburg-Rudelstadt, denn er ist ja zu der Zeit schon ein renommierter Mensch, der also Kenntnisse, juristische Kenntnisse in vielen Bereichen hat, hat militärische Kenntnisse, hat also auch Erfahrungen im Staatsdienst gesammelt, sodass er da sicherlich, ich denke mal, eine gut bezahlte Stelle bekommen hat.
Aber besonders gut verdient hat, aber wahrscheinlich auskömmlich. Er ist zunächst mal in der Verwaltung angestellt, in der fürstlichen Kammer. Er bekommt aber zusätzliche Aufgaben, weil er über entsprechende Talente verfügt natürlich. Stieler ist ein Sprachgenie gewesen, der Latein natürlich, wie alle in dieser Zeit, die einen höheren Bildungsweg eingeschlagen haben, beherrscht hat, der aber auch andere europäische Sprachen wie das Französische oder das Italienische beherrscht hat, der sich insbesondere für die deutsche Sprache auch interessiert, die ja oft noch wie eine Fremdsprache vermittelt wird in dieser Zeit, weil sie sozusagen noch in den Kinderschuhen steckt, was ihre Befähigung für Wissenschaft, Literatur und so weiter angeht. Und aufgrund dieser Fähigkeiten wird er als Ausbilder für die Pagen, also die jungen Adligen, die zur Ausbildung an den Hof kommen, als Sprachmeister beschäftigt, soll die also unterrichten, unterrichtet die in Fremdsprachen, aber auch in der deutschen Sprache. Also etwas ganz Wichtiges, die jungen Adligen lernen im Normalfall nicht den korrekten Umgang mit dem Deutschen, sondern die werden getrimmt auf das Französische vor allen Dingen. Aber zu Stielers Aufgaben gehört es auch, sie im deutschen Stil zu unterrichten. Und etwas, woraus später auch Literatur wird sozusagen, ein ganz neues Medium in dieser Zeit sind die Zeitungen. Und am Rudelstädter Hof werden Zeitungen gehalten. Und Stieler hat die Aufgabe, diese Zeitung unter den Beamten des Hofes kursieren zu lassen, also sie auszuteilen. Die Beamten sollen lesen, sollen die Zeitung lesen. Und er muss sie anschließend wieder einsammeln und archivieren. Also die Zeitungen werden nicht weggeschmissen, sondern sie werden archiviert. Und daraus entsteht später etwas ganz Bahnbrechendes. Aber darauf werden wir sicher dann noch kommen.
Er hat also seine wissenschaftliche Tätigkeit in eine Lehrtätigkeit umwandeln können und die Pagen waren also oder die Pagenausbildung war für junge Adlige eine wichtige Zwischenstufe, ja.
Das bereitet sie vor auf die künftigen Aufgaben. Mhm. Also sie sollen höfische Umgangsformen natürlich lernen. Sie sollen in die Regierungsgeschäfte eingeführt werden. Das, was zu jungen Adligen gehört, wie Reiten, Fechten, Tanzen und so weiter, wird natürlich betrieben, aber zunehmend auch eine wissenschaftliche Ausbildung sozusagen. Der Adel muss sich neue Aufgabenfelder suchen oder muss wieder konkurrenzfähig werden, denn die Stellen in der Verwaltung an den Höfen werden zunehmend mit bürgerlichen Beamten, die eine Universitätsausbildung haben, besetzt. Und das sind traditionell die Felder, auf denen der Adel tätig war bis dahin. Und insofern ist man jetzt gezwungen, sich Kenntnisse anzueignen, um mit den Bürgerlichen konkurrieren zu können sozusagen. Und dazu gehört so etwas wie Sprachen oder eben auch eine juristische Ausbildung und Ähnliches. Wird mancherorts an sogenannten Ritterakademien gemacht, wo der Adel also ausgebildet wird oder eben auch an den Höfen, wo die Pagen entsprechende Unterweisungen bekommen.
Also da gehört die deutsche Sprache mit dazu und auch von der Seite her gesehen macht er so ein bisschen Pioniertätigkeit, weil das vorher nicht die Tradition war, den Pagen deutsche Sprache zu lernen.
Genau, also der sozusagen der professionelle Umgang mit der Sprache wurde nicht gelehrt. Deutsch gesprochen haben die natürlich schon, aber das Deutsche durchzusetzen auch als ein Kommunikationsmittel im höfischen Verkehr, in der Verwaltung, in der Wissenschaft und so weiter. Dazu bedurfte es in dieser Zeit noch gewisser Anstrengungen. Und Stieler hat sein ganzes Leben versucht, die deutsche Sprache als das erste Kommunikationsmittel in Deutschland zu etablieren. Das klingt heute immer ein bisschen komisch, aber das Deutsche musste sich erst durchsetzen auf vielen Gebieten. Und da hat Stieler Entscheidendes geleistet in seiner Zeit.
Dichter und Denker aus Erfurt. Vorgestellt im Bibliotheksdialog des Stadtgespräches mit Dr. Michael Lutscheid und Richard Schäfer. Kaspar Stieler ist in der Kaufmannskirche 1632 getauft worden und 1666 wurde er hier konfirmiert. 1663 heiratete er hier Regina Breitenbach, die Tochter des Erfurter Posthalters.
Herr Lutscheid, das ist also ein sehr bewegtes Leben, das der Stieler dort im Vergleich zu seinen Zeitgenossen. Wir hatten ja andere schon, die nicht aus Erfurt weggegangen sind. Es ist ja bei ihm auch die Zeit nach dem 30-jährigen Krieg. Er wird ja im Krieg geboren, also auch eine relativ unsichere Zeit, auf der er oder in der er sich auf den Weg macht mit allen Für und Wider. Wir haben das ja erläutert, dass er da auch zwangsrekrutiert wurde in Frankreich, also auch in den nach Kriegsjahren des 30-jährigen Krieges in kriegerische Handlungen gezogen wird. Wir müssen aber jetzt mal sein umfangreiches Werk für die deutsche Sprache ein bisschen näher umfassen, denn da wird Stieler auch in die Nähe der Gebrüder Grimm gestellt, weil er dort mit vielen seiner Werke auch bahnbrechende Dinge getan hat. Er hat also nicht nur in der Lyrik, sondern auch Dramatik und wir haben es vorhin schon angesprochen, Zeitungsnutz, da hat er also auch ein Werk dazu verfasst, wie also quasi mit Zeitungen umzugehen ist, wie die jungen Leute Zeitungen verwenden würden und wie die Zeitungen derzeit auch beim Adel verbreitet und verwendet worden sind.
Das gehört schon in die späte Lebensphase Stielers. Das von Ihnen angesprochene Buch Zeitungslust und Nutz ist 1695 erschienen, hat 1697 eine zweite Auflage erlebt. Es gab offenkundig ein großes Interesse daran. Wir haben schon darüber gesprochen, dass Stieler in Rudelstadt dazu angehalten war, sich mit den Zeitungen zu beschäftigen. Und er hat später natürlich in Hamburg vor allen Dingen, aber dann auch während seiner Reise durch Europa viele solcher Publikationen kennengelernt, solcher Periodika, wie es die Zeitung ja ist. Das Problem besteht im 17. Jahrhundert darin, dass es gegenüber den Zeitungen ein großes Misstrauen gibt. Die Zeitung ist ja etwas, was Neuigkeiten, die neuesten Nachrichten verbreitet und Neugier weckt. Und Neugier gilt als Sünde. Also die Theologen sagen, also neugierig darf man nicht sein. Das gefährdet das Seelenheil. Und insofern sind sie beispielsweise große Gegner der Zeitungen, die also die Menschen nur sozusagen von ihrem eigentlichen Weg abbringen und einzig und allein die Neugierde befriedigen.
Wie heute das Internet.
Wie heute das Internet vielleicht, ja. Und Stieler hat sehr früh erkannt, dass Zeitungen nützlich sind, dass man über die Welt etwas erfahren kann, dass sich der Horizont erweitert, wenn man Zeitungen liest. Und das ist vielleicht ein Unterschied zu heute. Zeitungen sind damals in der Regel in einer sehr guten Sprache geschrieben. Und Stieler ist also auch der Meinung, aus den Zeitungen kann man Sprache lernen, kann man gutes Deutsch lernen beispielsweise. Würde man sich heute manchmal wünschen, dass das ginge. Und deswegen hat er, es gibt im 17. Jahrhundert viele Traktate gegen die Zeitung und gegen das Zeitungslesen. Und Stieler hat ein umfangreiches Buch geschrieben für die Zeitung und hat die Zeitung empfohlen als ein wichtiges Medium und hat gesagt, wer keine Zeitung liest, wird ein Dummkopf bleiben. Der wird sich in der Welt nicht auskennen und es ist notwendig, dass wir die Zeitung lesen. Das erste theoretische Werk überhaupt, das sich mit dieser Erscheinung Zeitung beschäftigt. Und die Fachwissenschaft sagt heute, Stieler ist der Begründer der deutschen Publizistikwissenschaft. Ja, er ist ein Vorreiter auf diesem Gebiet und die Publizistikwissenschaft sozusagen hat ihren Urvater in dem Erfurter Kaspar Stieler.
Das wissen sicherlich die meisten nicht. Und ich habe zu diesem Werk Zeitungsnutz Folgendes getroffen. Er hat also da ein Glossar angesetzt, das er wie folgt einleitet. Erklärungen derer in den Zeitungen gemeiniglich vorkommenden fremden und tunkeln Wörtern, denen zuliebe so kein Lateinisch noch andere Sprachen verstehen, aus einem Jahrgang gedruckter Novellen gezogen. Also er hat quasi Fremdwörter erklärt für alle die, die keine Fremdsprache oder Lateinisch können. Und das ist also für seine Zeit einmalig.
Ja, er hat eine also Hilfestellung gegeben dem Zeitungsleser, damit sozusagen der Zugang zu diesem Medium noch leichter gelingen kann. Und das ist wirklich eine Novität, so einen Glossar beizugeben. Es gibt von Zeitungslust und Nutz, wenn man sich dafür interessiert, einen Neudruck aus den 1960er Jahren, wo man den Text also auch leicht im heutigen Druck Bild lesen kann. Und dieses Glossar ist auch beigegeben, sehr umfangreich. Und da kann man gucken, was Stieler alles erläutert hat. Documenta steht dabei beispielsweise. Und dann erläutert er briefliche Urkunde, Beweistum durch Schriften etwa. Ja. Also das ist auch ein Beleg dafür, wie er sich bemüht, fremdsprachliche Begriffe, also dafür Äquivalente in der deutschen Sprache zu finden. Eine hervorragende Handreichung für damalige Leser und heute vielleicht auch. Also viele der Fremdwörter, die hier aufgeführt sind, kennen wir heute vermutlich auch nicht und müssten es nachschlagen.
Also eine hochgradig wissenschaftliche Arbeit auch, also die man heute bei jeder Doktorarbeit oder Bachelorarbeit begrüßen würde, wenn sie so intensiv und sorgfältig durchgeführt worden wäre. Also
das kann man sagen, ja. Und es ist ja auch ganz typisch für diese Zeit, so eine strikte Trennung zwischen dem Schriftsteller, der poetische Sachen schreibt, und dem Wissenschaftler, der das Ganze eher theoretisch durchdringt. Diese Entgegensetzung gibt es ja nicht. Also der Poet Stieler ist zugleich der Wissenschaftler Stieler. Und das geht Hand in Hand. Also das wissenschaftliche Werk und das poetische Werk bilden eine Einheit. Und überall geht es um die deutsche Sprache bei Stieler.
Wir würden heute sagen, er bringt das neue Medium Zeitung eigentlich richtig so voran, ne?
Ja, also ganz sicher, das ist eine der ersten oder überhaupt die erste positive Stimme zur Zeitung in seiner Zeit. Und das hat ganz sicher auch den Siegeszug sozusagen der Zeitung in der Folgezeit mitbestimmt.
Aber Stieler bleibt nicht bei der Zeitung stehen. Er schreibt also auch Gedichte, er schreibt auch Theaterstücke. Er ist also unheimlich vielseitig. Neben seiner juristischen Tätigkeit, die wir schon beleuchtet haben, kommt da also auch sehr viel aus seiner Feder. Und sehr viele Werke von ihm werden auch gedruckt.
Ja, also manche in mehreren Auflagen sogar. Er ist ein ungeheuer produktiver Autor gewesen. Angefangen hat er als 17-Jähriger. Das erste, was wir aus seiner Feder kennen, zumindest das erste, was überliefert ist, ist ein, ja, vielleicht unscheinbares Sonett, das in einem Erfurter Hochzeits-, in einer Erfurter Hochzeitsschrift gedruckt wurde, 1649. Da hat er ein Glückwunschsonett, ein Gratulationssonett geschrieben, und da merkt man schon, dass er den Umgang mit deutschen Versen, das ist natürlich auch ein deutsches Gedicht schon, den Umgang mit deutschen Versen schon ganz gut beherrscht. Da gibt es noch so ein...
Da war er 17.
Ja. Und da gibt es noch so ein paar Dinge, wo man sagen würde, da muss noch ein bisschen gefeilt werden vielleicht, aber da merkt man schon, dass er eine Affinität zur deutschen Sprache hat und dass da etwas Großes kommen wird. Also das kann man sich im Original auch angucken. Hochzeitssonett, unter dem dann das erste Mal der Name Kaspar Stieler steht. Also das, die Eheschließung, das ist auch wieder ein Herr Stenger, also jemand aus der Familie Stenger, ein Kaspar Stenger. Kaspar Stenger und Barbara Kaps. Große Namen, Kaps, also in Erfurt, Kaps, ein Universitätsprofessor, und die Familie Stenger mit Pfarrern und Universitätsprofessoren und so weiter. Und da, wie gesagt, 1649, die erste Veröffentlichung von Stieler. Ein kleines Sonett, 14 Verse, aber durchaus schon sehr veranlagt, was man da lesen kann. Wenn wir von diesem Sonett ausgehend schauen, was er so als nächstes getan hat, dann würde man auf eine Reihe von Gelegenheitsgedichten stoßen. Also so wie dieses Sonett zu einer Hochzeit, hat er Gedichte auch zu anderen Anlässen geschrieben, auch außerhalb von Erfurt schon. Das wichtigste Werk im Bereich der schönen Literatur, der Lyrik sozusagen, ist aber seine Geharnschte Venus. Also die gerüstete Liebesgöttin sozusagen, die Liebesgöttin, die den einen Panzer trägt. Das sind Gedichte, die in den Jahren in Preußen entstanden sind. Man kann annehmen, so etwa zwischen 1651 und 1657 sind diese Liebesgedichte geschrieben worden. Stieler hat ab 1657 in Hamburg gelebt, hat diese Gedichte geordnet, zusammengestellt und 1660, als er in Europa unterwegs war, gar nicht mehr in Hamburg, sind sie dann dort gedruckt worden. Auf dem Titelblatt sieht man nicht, dass Kaspar Stieler der Verfasser ist. Da steht die geharnischte Venus oder Liebeslieder im Kriege gedichtet. Dazu gibt's auch Kompositionen und als Verfasser wird genannt Philidor der Dorferer. Philidor der Dorferer. Ein paar Jahrhunderte hat man sich mit dem Problem herumgeschlagen, wer der Verfasser ist. Also man kannte Stieler nicht. Ende des 19. Jahrhunderts erst hat der Germanist Albert Köster den Autor identifiziert. Das geht auf eine sehr bemerkenswerte philologische Weise. Zum einen spielt eine Rolle die Nennung dieses fingierten Autors Philidor der Dorfer. Und zum zweiten spielt eine Rolle, dass in einem der Gedichte ein Begriff auftaucht, über den Albert Köster gestolpert ist. Da heißt es, und wo ich dir's Zelinde schenke, so heiß ich Palcarastres nicht. Und Köster hat sich gedacht, was ist denn Palcarastres? Das findet man in keinem mythologischen Lexikon, das ist keine Göttergestalt, das ist keine Persönlichkeit der Antike. Und deswegen hat er angefangen, darüber nachzudenken, was das denn sein könnte. Und das ist ein Anagramm. Wenn man Palcarastres auflöst, also die Buchstaben anders ordnet, dann steht dort Kaspar Stieler. Also Palcarastres durcheinander gewirbelt. Also Stieler hat sich in seinen Text hineingeschrieben, versteckt seinen Namen genannt. Und das ist die höchste Wertschätzung, die man vielleicht der Vaterstadt zuteil werden lassen kann. Auch in dem Philidor, dem Dorferer oder der Dorferer, verbirgt sich ein Anagramm. Philidor ist ein Schäfername. Das ist so üblich in dieser Zeit, sich einen solchen Namen zu geben. Aber Dorfer kann man auch auflesen. Da steht er nämlich Erfurter. Erfurter, ja, also Philidor, der Erfurter. Also diese beiden Indizien haben dazu geführt, dass man die geharnischte Venus, die als das beste weltliche Liederbuch des 17. Jahrhunderts gilt, heute unzweifelhaft Kaspar Stieler zuordnen kann.
Interessant, geheimnisvoll.
Ja. Und da an solchen Stellen kann man dann auch sehen, wozu Germanisten nützlich sind. Ja, die können sowas auflösen.
Aber man muss erst mal drauf kommen. Ne?
Das ist natürlich durchaus schwierig. Sehr schöne Gedichte in der geharnischten Venus, Liebeslyrik, also die für ihre Zeit auch schon bedeutsam ist, die viele Traditionen verarbeitet und die man auch heute gut lesen kann. Also das sind keine verstaubten Gedichte, sondern das lässt sich wirklich gut lesen. Vielleicht, wenn wir noch ein bisschen was sagen zum Rudelstädter Hof, als Stieler dort in der Verwaltung tätig war und wir haben schon von der Aufsicht über das Zeitungswesen geredet und von den Pagen. Er hat dort auch Stücke für die Bühne geschrieben zu festlichen Anlässen im Grafenhaus, zu Geburtstagen oder Taufen. Sind dort Stücke entstanden, die Ende des 19. bzw. zu Beginn des 20. Jahrhunderts zusammengefasst sind unter dem Begriff Rudelstädter Festspiele. Konrad Höfer hat diesen Begriff geprägt. Es handelt sich dabei um Lustspiele, Singspiele, auch sogenannte Mischspiele, also wo die Gattungen gemischt werden. Und diese Rudelstädter Stücke, die gelten nach Walter Hinck als beispiellos in der deutschen Literatur des 17. Jahrhunderts, also in der Technik der Handlungsführung, des Aufbaus der Intrigen, der Lösung, der Verwicklungen und so weiter, gibt es nichts Vergleichbares auf diesem Gebiet in der deutschen Literatur. Ein ganz großes Gebiet, das Stieler bearbeitet hat, sind die sogenannten Briefsteller. Anweisungsbücher, wie man in unterschiedlichen Fachbereichen ordentliche Schriftstücke aufsetzt. Mhm. Also wenn man mal Titel nennt, wie beispielsweise Der deutsche Advokat, 1678 erschienen.
Kann man das als Lehrbuch bezeichnen?
Ja, Lehrbuch oder Anweisungsbuch. Also da sind Muster auch abgedruckt. Also Der deutsche Advokat, der Titel geht weiter, oder Lehrschrift, anzeigend, auf was Weise ein rechtlicher Beistand in Deutschland sowohl vor Gericht als außer demselbigen Zunge und Feder dem Rechten und Gerichtsbrauch gemäß geschicklich, zierlich, gebührlich anwenden und führen solle. Mhm. Also wie muss man reden, damit das vor Gericht überzeugend ist? Wie muss man ein Schriftstück aufsetzen als Jurist, der Form entsprechend und damit das die gewünschte Wirkung erzielt und so weiter. Ja, und das gibt es für verschiedene Berufsstände. Ich glaube, sowas gibt es heute auch noch. Man kann sich ja so Dinge inzwischen heute auch im Netz herunterladen.
Also Musterbriefe für
alles Mögliche. Genau, also wie schreibe ich denn, wenn ich jemandem kondolieren muss zu einem Trauerfall oder so. Und sowas gibt es im 17. Jahrhundert auch. Das gibt es auch für die Sekretäre, hat Stieler so etwas verfasst für ihre Berufsgeschäfte, oder auch ein Buch, das auf seine Erfahrungen im Brandenburgischen Heer zurückgeht, 1683 erscheint Auditeur oder Kriegsschultheiß. Also die juristische Praxis in den Armeen. Was hat ein Militärrichter zu tun? Wie muss er handeln in bestimmten Fällen? Also solche Anweisungslehrbücher, Musterbücher hat Stieler in großer Zahl verfasst, und das ist immer zugleich eine Schulung im Gebrauch des Deutschen, denn die sind alle in Deutsch. Ja, der Advokat soll Deutsch reden und sich verständlich machen, und der Sekretär soll seine Schriftstücke Deutsch aufsetzen, und insofern kann man aus diesen Büchern auch gutes Deutsch lernen.
Kaspar Stieler, ein Medienwissenschaftler in seiner Zeit, wo es keinen Vergleich gibt.
Kann man schon so sagen. Also auf dem Gebiet der deutschen Sprache ist er sicher der Herausragende im 17. Jahrhundert. Vielleicht muss man ihn nicht über alle anderen stellen, die da auch etwas getan haben.
Es gibt gut, wenn er also auch heute noch im Prinzip aufgelegt wird, gibt auch von seinen Dichtungen Reklambände, sodass also man sagen kann, er ist also nach wie vor auch aktuell.
Also das ist ja ganz sicher. Natürlich ist er im allgemeinen Bewusstsein nicht so verankert, wie man sich das vielleicht wünschen würde, das ist ganz klar. Aber auf jeden Fall, die Wissenschaft beachtet ihn zunehmend auch wieder. Seit den 60er Jahren, etwa den 1960er Jahren, gibt es so eine kleine Renaissance, zumindest der Stieler-Forschung, angestoßen, vor allen Dingen durch einen österreichischen Germanisten, Herbert Zehmann, der seine Dissertation über Kaspar Stieler geschrieben hat. Und dann sind einige Werke neu aufgelegt worden in der Folgezeit. Und es hat hier in Erfurt 2007 zum 300. Todestag von Kaspar Stieler eine wissenschaftliche Tagung gegeben im Augustinerkloster. Daraus ist auch ein Tagungsband erwachsen, ein Band mit Aufsätzen, also dem auch eine CD beigegeben ist, auf der erstmals die Kompositionen vollständig eingespielt sind, die zu diesem berühmten Liederbuch der geharnischten Venus im 17. Jahrhundert angefertigt wurden. Also man kann sagen, es gibt schon eine Beschäftigung mit Kaspar Stieler. Sie könnte breiter sein, sie könnte intensiver sein, das würde ich mir auch wünschen. Aber auf jeden Fall ist er noch präsent, und auch für den Nicht-Fachmann sozusagen, für den Nicht-Wissenschaftler, ist es ungeheuer interessant, mal reinzugucken in die Bücher, die Stieler geschrieben hat. Also was man über die Zeitungen lesen kann beispielsweise, oder wenn man sich die Liebesgedichte mal vornimmt, das ist eine durchaus anregende Lektüre auch für die heutige Zeit noch.
Das war der Bibliotheksdialog für heute. Die Sendung haben wir aufgezeichnet. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören und wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer. Dichter und Denker aus Erfurt. Vorgestellt im Bibliotheksdialog des Stadtgespräches mit Dr. Michael Lutscheid und Richard Schäfer. Musik Am 2. und 3. März 1666 werden im großen Saal des Nordflügels der Heidecksburg zu Rudolstadt zwei Theaterstücke aufgeführt. Die erfreute Unschuld und das Singe- und Freudenspiel Die Wittekinden. Zu Ehren des 35. Geburtstages des Grafen Anton Albert I. sowie seiner 27-jährigen unverheirateten Schwester Sophie Juliane werden diese Stücke aufgeführt. Autor ist der Kammersekretär Kaspar Stieler. Die beiden Stücke sind als Buch an der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt in Halle vorhanden. Und ich setze jetzt das Gespräch mit Dr. Michael Lutscheid zu Kaspar Stieler fort.
Vielleicht noch zu einigen biografischen Fakten. Er geht dann auch nach Jena und veröffentlicht dort, oder nein, hält dort deutschsprachige Vorlesungen. Da ist er also wieder an der deutschen Sprache dran.
Mit der Anstellung in Rudolstadt ergibt sich die Möglichkeit, dann auch das Privatleben in neue Bahnen zu lenken. Stieler heiratet 1663 hier in Erfurt. Er ist, wie gesagt, in der Kaufmannskirche getauft worden. Und er schließt die Ehe dann auch in der Kaufmannskirche 1663. Der Pfarrer, der die Trauung vorgenommen hat, den kennen wir schon aus unseren Gesprächen. Das ist Nikolaus Stenger, der natürlich dort als Gemeindepfarrer zuständig war für derartige Sachen. Stieler heiratet in das gehobene Bürgertum hier in Erfurt ein. Die Braut, Regina Sophia Breitenbach, ist eine Tochter des Ratsherrn und kaiserlichen Postmeisters Georg Friedrich Breitenbach, also eine angesehene Persönlichkeit hier in der Stadt. Aus dieser Ehe gehen 7 Kinder hervor. Bei der Geburt des letzten Kindes stirbt Regina Sophia Stieler. Stieler hat sich kurz darauf, weil die Kinder noch sehr klein waren, noch unmündig waren, ein zweites Mal verheiratet, um die Versorgung der Kinder sicherzustellen. Eine Eisenacher Bürgermeisters Tochter Cotta. Aus dieser zweiten Ehe sind keine Kinder hervorgegangen. Eisenach schon angesprochen, von Rudelstadt, die nächste berufliche Station ist Eisenach. Dort wird er Kammer-, Lehns- und Gerichtssekretär. Das heißt, es hat immer mit seiner juristischen Qualifikation zu tun, was er da tut. In diese Zeit fällt 1668 auch in Anerkennung seiner literarischen Verdienste die Aufnahme in die fruchtbringende Gesellschaft, also eine der großen Sprachgesellschaften im 17. Jahrhundert. Stieler wird aufgenommen mit dem Beinamen der Spate, also der Späte, weil er in etwas fortgeschrittenem Alter schon, er ist nicht alt, aber er ist deutlich über 30 schon, in dieser Gesellschaft aufgenommen wird. Und die Mitglieder bekamen ein Gewächs oder eine Pflanze zuerkannt als Erkennungszeichen. Und Stieler bekommt als Erfurter, wie könnte es anders sein, den Blumenkohl. Mhm. Von Eisenach, wo er, das weiß man, gut bezahlt wurde, wechselt er 1678 als Universitätssekretär nach Jena. Dort wird er schlecht bezahlt. Man weiß nicht, warum er das getan hat, was das Motiv war, vielleicht eine größere Reputation. Darüber kann man nur spekulieren. Und in Jena stellt er den Antrag, die privaten Kollegs, die er zur deutschen Sprache hält, in das Vorlesungsprogramm der Universität aufnehmen zu lassen. Also öffentlich deutschsprachige Vorlesungen halten zu dürfen, das wird ihm nicht genehmigt. Das ist ja etwas, was es zu dieser Zeit nicht gibt. Das gibt es nicht. An der Universität wird lateinisch geredet. Die Veranstaltungen finden ausschließlich in lateinischer Sprache statt. Und Stieler versucht das zu durchbrechen und möchte also gerne öffentlich lesen zur deutschen Rhetorik und zur deutschen Stilistik. Und dieses Gesuch wird abgelehnt. Privat sozusagen in seinen Räumlichkeiten kann er das tun für die Studenten, aber die Universität verweigert, dass das öffentlich getan wird.
Akademiker bremsen.
Das ist keine, also daran sieht man nochmal, die Akademiker halten das Deutsche nicht für eine Wissenschaftssprache.
Sind also der Tradition, ihrer Tradition verpflichtet nach wie vor und lehnen das ab, da neue Wege zu gehen, obwohl es wichtiger gewesen wäre. Ne? Wenn schon die Adligen auf den Pagenschulen das annehmen, wäre es eigentlich notwendig gewesen, hier dagegen zu halten.
Ja. Ja, also das gelingt nicht, und da das Ganze wirtschaftlich unbefriedigend ist in Jena, wechselt, man merkt, Stieler hat viele Stationen hier in Thüringen gehabt, wechselt er 1680 als Lehnssekretär an den Weimarer Hof. Dort ist er dann einige Jahre, und dann gibt es eine weitgehend ungeklärte nächste biografische Station. Ab etwa 1685 ist Stieler dann an einem Hof, den man eigentlich nicht kennt, nämlich in Wiesenburg in der Nähe von Zwickau. Dort haben die Herzöge von Holstein eine Seitenlinie, einen kleinen Besitz. Und dort ist er als Hofrat und Inspektor beschäftigt. Wie er dahin gekommen ist, weiß man nicht. Also was ihn dazu getrieben hat, dorthin zu wechseln, das aber jedenfalls ist seine letzte Station in fürstlichem Dienst. 1690 kehrt er nach Erfurt zurück und hat die letzten beiden Lebensjahrzehnte in seiner Geburtsstadt dann verbracht.
Dann konnte er hier seine Ideen zur deutschen Sprache umsetzen und hat das auch in Wort und Werk getan. Das kann man so sagen, ja.
Kann man so sagen, ja. Natürlich auch hier nur im privaten Rahmen. Hm. Stieler hat in Erfurt ab den 1690er Jahren und wie die Biografen berichten, im Grunde genommen bis zu seinem Tode, also schon als er in den letzten Jahren nicht mehr laufen konnte, viel liegen musste, hat er im Bett liegend sozusagen die jungen Leute in Rhetorik und Stilistik, also in deutscher Rhetorik und Stilistik, unterrichtet. Er besaß ein Haus zum Rehbock auf dem Anger, und dorthin kamen die Studenten und haben sich von ihm in diesen Fächern unterrichten lassen. Das heißt also, auch hier in Erfurt ging das nicht an der Universität durchzuführen. Und er hat vieles von dem, was in den Jahren zuvor, als er in dem Dienst an verschiedenen Höfen stand, schon an sprachtheoretischen Dingen ausgearbeitet hatte, hat er dann hier zusammengeführt und zum Druck dann auch gebracht. Zu den Besonderheiten der letzten Lebensjahre gehört sicher, Stieler sich bemüht um ein Adelsprädikat. Also er stellt einen Antrag, ein Gesuch am Kaiserhof in Wien, und das wird 1705 auch positiv beschieden. Er wird in den Adelsstand erhoben, kann sich dann seitdem Kaspar von Stieler nennen. Es ist der erbliche Adel, das heißt also auch die Nachkommen dürfen dieses Adelsprädikat führen. Kaspar Stieler selbst hat sich dessen nicht mehr lange erfreuen können. Er ist 1707 hier in Erfurt gestorben, am 24. Juni. Und er ist zwei Tage später, am 26. Juni 1707, begraben worden auf dem Friedhof der Kaufmannskirche. Das heißt also, alle wichtigen Lebensstationen oder Anfang und Ende, könnte man vielleicht sagen, und dazwischen die Eheschließung, haben alle mit der Kaufmannskirche zu tun. Und insofern wäre es auch ganz schön, wenn man irgendwo in der Umgebung der Kaufmannskirche vielleicht an Kaspar Stieler künftig erinnern könnte. Das wäre sehr angemessen.
Musikalisch geht es jetzt weiter mit einigen vertonten Werken von Kaspar Stieler. Geschrieben hat er zum Beispiel das Werk »Die geharnischte Venus« oder »Liebeslieder im Kriege« gedichtet, mit neuen Gesangweisen zu singen und zu spielen, gesetzend neben etlichen Sinnreden der Liebe, verfertiget und lustigen Gemütern zu Gefallen herausgegeben von Philidor dem Dorferer. Das ist also ein Deckname und hinter diesem Philidor, vor dem Dorferer, verbirgt sich also Stieler und im Dorferer ist also das Wort Erfurt zu erkennen. Und einige österreichische Komponisten und Musiker, die hier zur Fachtagung von Stieler gewesen sind im Augustinerkloster, haben einige seiner Werke vertont und die möchte ich Ihnen jetzt kurz vorstellen.